Herzlich willkommen zu einer Online-Veranstaltung der Leserinitiative Public Forum. Schön, dass Sie dabei sind. Am Sonntag beginnt die Adventszeit. Sie liegt wie jedes Jahr in der dunkelsten Jahreszeit. Die Dunkelheit außen wird auch ohne unser Zutun wieder vergehen. Aber wie ist es mit der Dunkelheit in uns? Die bleibt auch nach Weihnachten und auch in der Adventszeit. Vom Glanz in der Finsternis, das Licht in dir. Über diese Erfahrung spricht heute Abend Wolf Südbeck-Bauer, Redaktionsleiter der Schweizer Zeitung Aufbruch, mit Pierre Stutz. Noch zwei Hinweise: Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und kann auf der Homepage von Public Forum noch einmal angesehen werden. Und über Spenden zur Finanzierung dieser Veranstaltung sind wir Ihnen dankbar. Ich bin Hans-Jürgen Günther, der Vorsitzende der Leserinitiative Public Forum, und übergebe an Wolf Südbeck-Bauer.
Guten Abend allerseits, einen schönen guten Abend, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich sitze in Basel am Rhein und werde dieses Gespräch mit Pierre Stutz moderieren. Ich hoffe, Sie werden auf Ihre Kosten kommen. Ich bin fast sicher. Vielleicht brennt bei Ihnen zu Hause eine Kerze, dampft zart eine Tasse Tee. Sie sitzen bequem, so hoffe ich, gemütlich und entspannt. Und warten gespannt auf das, was Pierre Stutz uns vom Glanz in der Finsternis und vom Licht in dir zu erzählen weiß. Bevor Pierre Stutz und ich, wir kennen uns schon lange und wir duzen uns, also wundern Sie sich nicht, wenn wir uns per Du ansprechen, wir kennen uns schon eine halbe Ewigkeit. Bevor also Pierre Stutz gleich loslegt, hier ein paar kurze biografische Angaben, eine kurze Vorstellung von Pierre Stutz. Er ist Theologe, in der Schweiz aufgewachsen. Nach dem Theologiestudium in Luzern arbeitete Pierre Stutz als Jugendseelsorger und als Dozent am Katechetischen Institut der Theologischen Fakultät in Luzern. Nach 17 Jahren hat er sein Priesteramt niedergelegt und seit 2018 ist er mit seinem Lebensgefährten Harald Wess verheiratet. Pierre Stutz lebt heute im nordwestdeutschen Osnabrück. Pierre Stutz ist spiritueller Autor. Er wurde 2021 in der Schweiz, in Luzern, wiederum mit dem Herbert-Haag-Preis für Freiheit in der Kirche ausgezeichnet von der Herbert-Haag-Stiftung. In seiner Autobiografie, Wie ich der wurde, den ich mag, verdichtet Pierre Stutz seinen spirituellen Weg, auf dem er durchaus heftig Bekanntschaft mit der Dunkelheit, mit schwarzen Nächten machen durfte. Wir freuen uns auf deine Ausführungen vom Glanz in der Finsternis, das Licht in dir. Pierre, du hast das Wort.
Vielen Dank, Wolf, für deine Einladungen, für deine Begrüßungen. Vielen Dank, Hans-Jürgen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein, mit Ihnen heute diese voradventliche Stunde zu gestalten. Ich habe bemerkt beim Vorbereiten, wenn ich bei der Einstimmung sieben Vorbemerkungen habe, dann ist das ein sehr komplexes Thema. Das mag so leicht tönen, ja, wie kann denn die Finsternis glänzen? Wie kann dann ein Licht in uns sein? Das mag alles so leicht tönen. Ich empfinde das als sehr existenzielle, komplexe Grundfragen und das soll auch so sein. Ich gehe davon aus, dass wir eben immer schon bewohnt sind von einem göttlichen Licht. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht immer wieder eben dunkle Stunden haben, in denen wir uns eben auch ganz verloren und einsam fühlen können. Und davon möchte ich euch erzählen. Und viele von Ihnen wissen es. Ich bin sehr geprägt von der mystischen Tradition. Ich werde es heute Abend nochmal wiederholen. Und die hat mich gelehrt, ein paradoxes Denken zu entfalten. Eben Licht und Dunkelheit nicht zu trennen, weil das ist elementar in unserem Leben, im ganzen Rhythmus der Schöpfung, in der ganzen kosmischen Dimension. Und wenn wir uns daraus katapultieren wollen, dann verlieren wir unendlich an Lebensqualität. Und Sie wissen es alle, Weihnachten beginnt ja jetzt schon bald Ende September. Es ist jetzt immer schneller, wird es unendlich hell. Und das ist aus meiner Sicht eben auch bedauernswert. Ich möchte uns die Adventszeit wieder als eine kraftvolle Zeit nahebringen, in der wir eben voller Erwartung nichts erwarten. Ja, wie soll das gehen? Ich habe so in einer kleinen Psalmaktualisierung so umschrieben. Erwartend möchte ich bleiben ein Leben lang, obwohl ich von dir immer schon gefunden bin. Tasten nach Sinn möchte ich in dunklen Stunden, obwohl ich doch bewohnt bin von deinem göttlichen Licht. Ich erwarte dich nicht mehr. Du bewohnst mich seit immer mit deinem zärtlichen Segen, der mich innerlich aufrichtet. Ja, darum freue ich mich jedes Mal wieder auf die Adventszeit, weil es ist eine ganz besondere Zeit, wo wir eben uns wieder erinnern können, dass es eben heilsam ist für uns selbst. Und vor allem für den Frieden auf dieser Welt. Und der ist ja bedroht. Ich halte es manchmal fast nicht aus. Dass wir eben wieder lernen zu erwarten, zu träumen, wie das die Prophetinnen und Propheten in der hebräischen Bibel tun, wo Schwerter zu Pflugscharen umgewandelt werden können. Und es bedeutet eben, in diesen Paradox hineinzugehen, ja, wir wissen es. Wir haben ja schon x-mal Weihnachten gefeiert und doch wird es immer wieder neu, soll es immer wieder neu in uns gefeiert werden können. Und darum eben als Einstimmung 7 kurze Vorbemerkung, das war schon die erste, die Einladung voller Erwartung nichts zu erwarten. Ich möchte Ihnen eine Spiritualität der Dunkelheit entfalten, aber haben Sie keine Angst, weil Licht und Dunkelheit umarmen sich. Ich mag Kerzen. Also in unserer Wohnung brennen das ganze Jahr hindurch Kerzen. Ich zünde unendliche Vertrauenskerzen an. Also die Kerzenindustrie ohne mich, die wäre total verloren. In unzähligen Kirchen auf der ganzen Welt habe ich Kerzen angezündet und ich werde es auch weiterhin tun. Vertrauenskerzen, um meine Dankbarkeit mit Menschen auszudrücken. Vertrauenskerzen zünde ich immer wieder an, weil ich tief mitfühlend sein möchte mit Menschen, die in einer großen Not sind. Wenn ich Ihnen eine Spiritualität der Dunkelheit entfalten möchte, dann eben nicht in diesem dualistischen Sinn, dass ich Ihnen die Freude am Licht nehmen möchte. Wo kämen wir hin? Aber Licht können wir eben nur wirklich in seiner ganzen Kraft und auch wärmenden und heilenden Dimension erfahren, wenn wir eben immer wieder spüren, dass es dazu die Dunkelheit braucht. Ich mag diese wunderbaren Bräuche. Lucia, zum Beispiel in Schweden, wird das so wunderbar gefeiert. Ich habe nichts gegen Weihnachtsmärkte. Das ist doch wunderbar, wenn man sich da treffen könnte. Aber ich bedauere natürlich, dass wir eben jetzt schon zu Beginn der Adventszeit eine Überflutung von Licht haben. Weil zu viele Lichter uns blenden, sehen wir immer weniger den tieferen Sinn unseres Lebens. Wir können das Geheimnis der Nacht nicht entdecken. Und das finde ich halt ein unglaublicher Verlust an Lebensqualität und auch eine Entfernung von Mitgefühl. Und es ist eine unglaubliche Abwertung, wenn wir meinen, nur lichtvolle Momente seien das Schöne im Leben. Ohne uns dessen bewusst zu sein, werten wir eigene Zeiten der Dürre, der Verunsicherung, der Verlorenheit, der Zweifel ab. Und das möchte ich uns ersparen. Darum möchte ich Ihnen diese Spiritualität des Lichts nahe bringen. Und ich erinnere mich da immer wieder gerne an diesen wunderbaren Song von Simon & Garfunkel aus dem Jahr 1965. Da war ich 12 Jahre alt. War das wunderbar zu hören, The Sound of Silence. Also die Kraft der Stille. Der Sound der Stille wieder miteinander einzuüben. Wir brauchen das dringend. Wir brauchen Demonstrationen, um für den Frieden aufzustehen. Und Friede weltweit verstärkt sich auch, wenn wir wieder miteinander schweigen für den Frieden, wenn wir eben die Dunkelheit auch miteinander aushalten. Und das Besingen, Simon & Garfunkel, stellen Sie sich vor, jetzt, das ist ja jetzt schon fast 60 Jahre her, so wunderbar. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hallo, Dunkelheit, meine alte Freundin. Ich komme schon wieder zu dir, um mit dir zu sprechen. Ah, ich kann so Songs, ich kann die 100-mal hören und meine Seele blüht immer wieder auf. Und wenn ich dann in der Suchmaschine auf Internet The Sound of Silence eingebe, wie ich das heute jetzt nochmal gemacht habe, dann war ich hoch erfreut, dass in diesem bekannten Wettbewerb für Kinder Voice Kids, dass der Finalist in diesem Jahr, ein 15-jähriger Jakob, Sie können das auf YouTube angucken, dass der mit einer tiefen Innerlichkeit The Sound of Silence singt. Also das ist generationenübergreifend. Da spüren wir, was die spirituelle Kraft ist und das sind zeitlose Themen. Und darum bin ich jetzt heute Abend auch so gerne in diesem Online-Vortrag, um eben uns wieder in diese Zeitlosigkeit hineinzuholen. Vielleicht, wenn Sie vor 3 Jahren meinen adventlichen Vortrag bei Public Forum Online gehört haben, dann werden Sie sich vielleicht erinnern an meine Begeisterung für Chicorée-Salat. Und ich habe heute wieder mein Chicorée dabei, weil ich kenne kein alltagstauglicheres Beispiel, um eine Spiritualität der Nacht Ihnen anschaulich zu machen. Als ich in meinem zweijährigen Burnout tief verzweifelt war, in einer nach monatelangen Schlaflosigkeit, wo ich zuerst eben genau das Gegenteil gemacht habe von dem, was ich Ihnen heute Abend entfalte. Ich habe die Nacht bekämpft. Ich habe mich abgewertet. Und ich brauchte Monate, um ein bisschen wieder schlafen zu können. Und meine Erschöpfungsdepression, die war so hartnäckig. Wenn ich an dieses Gefühl zurückdenke, wochenlang war meine große Frage, schaffe ich es heute zur Zahnbürste? Rückblickend kann ich sagen, weil ich selber diese Grausamkeit der Nacht auch erlebt habe, kann ich so mitfühlend sein mit so vielen Menschen. Und dann begegne ich einem Klosterbruder, dem Frère Hans in Fontaine-André, und der zeigt mir in meiner Dunkelheit eine abgestorbene, für mich sah das aus wie eine abgestorbene Knolle. Und er sagt, guck mal, Pierre, ich lege die jetzt in einen Wasserbehälter und die wird nur wachsen in einer Dunkelkammer. Da darf kein Licht reinkommen. Und wenn du die Gabe hast, geduldig zu sein, dann wird aus dieser Abgestorbenheit, aus dieser Dunkelheit, werden diese wunderschönen weißen Chicorée-Blätter wachsen. Ich sage Ihnen, ich liebe heiß Chicorée, Gemüse und Salat. Und in der Adventszeit, das wird für mich wieder ein Hochgenuss sein, Chicorée zubereiten und essen als Gebet, als Meditation, weil da diese ganz tiefe Ermutigung kommt. Auch dann, wenn wir meinen, wir hätten alles falsch gemacht, tote Hose, es sei einfach nichts mehr, was geht. Dann, ich ermutige Sie, essen Sie Chicorée und erinnern Sie sich, wie dieses Gemüse aus der Dunkelheit in eine wunderbare, helle Frucht sich entfalten konnte. Ja, und genau das finden wir in unendlich vielen Mythen, interreligiös, die erzählen von der Verwandlungskraft in der Dunkelheit. Und zugleich verschweigen sie nicht, Dunkelheit kann der Ort der Verwandlung sein und es kann auch eine große Gefahr sein. Ich hoffe, dass ich bis zum letzten Atemzug auf diese Welt und natürlich noch über den Tod hinaus, dass ich mich und andere ermutigen kann, dass wir am Schweren wachsen und reifen kann. Und zugleich kann ich nicht verschweigen, dass ich zu viele Menschen kenne, die am Schweren zerbrochen sind, die durch Suizid gestorben sind. Und das gilt genau für dieses Symbol der Dunkelheit. Es kann ein Ort der Verwandlung sein, aber es kann auch ein Ort von höchster Gefahr sein. Und darum brauchen wir da die Unterstützung. Darum ist es schön, dass heute so viele dabei sind. Darum brauchen wir manchmal professionelle Hilfe. Genau wie das chinesische Wort Krise umschrieben wird, es ist eine Chance und es ist eine Gefahr. Am Wort Depression, das etwas ganz Hochkomplexes ist, können wir das entfalten. Der Schweizer Therapeut C.G. Jung, den ich sehr verehre, der sagt, Depression gleicht einer Gestalt in Schwarz. Wenn sie auftaucht in deinem Leben, lade sie ein an deinen Tisch und frage sie nach, was sie dir zu sagen hat. Das ist eine sinnstiftende Deutung des Dunklens, zu dem uns eben die Adventszeit ermutigen möchte. Ohne dass wir die Lebensfreude verlieren, ohne dass wir eben immer wieder merken, wie schön es ist, mit anderen um eine Kerze zusammenzusitzen. Und gerade die letzte Zeit habe ich wieder in Gesprächen erfahren, dass es nicht nur eine krisenbedingte Depression gibt, wie ich sie wirklich wochenlang erfahren habe, sondern es gibt auch Depression als organische Krankheit. Eine Frau, die mir sagt, es ist wie wenn eine schwarze Masse über mein Hirn ausgegossen wird. Und ich kann nicht mehr fühlen. Und es ist unglaublich schwer, auch für die Menschen, die mit so einer Person zusammen sind, auch für die Familienangehörigen, auch für den Freundeskreis, das auszuhalten. Und das will ich alles benennen. Und ich bin da auch suchender. Und ich will auf keinen Fall irgendwas beschönigen. Und ich habe da auch selber immer wieder ganz viele Fragen. Ich stehe dazu. Aber eines weiß ich. Je mehr wir meinen, dass wir nur im Licht, im Schönen sind, umso mehr entfernen wir uns gerade von Menschen, die durch eine organische Krankheit das Dunkle besonders erfahren. Darum möchte ich Ihnen heute Abend Mut machen, eben die Dunkelheit, die Verwandlungskraft der Dunkelheit eben wieder neu zu entdecken. Und ich tue das, wie ich es Ihnen schon gesagt habe, wie Sie es in meiner Autobiografie auf vielen Seiten entdecken können. Ich tue das als jemand, der monatelang als Kämpfertyp auf der Flucht war vor der Nacht. Und als ich gemerkt habe, dass in der Nacht sich Träume melden, die Verwundungen meiner Kindheit mir aufzeigen möchten, was habe ich gemacht? Ich habe immer weniger geschlafen. Ich bin Workaholic geworden, Tag und Nacht arbeiten. Immer die Kontrolle behalten. Weil ins Geheimnis der Nacht hineinzugehen, in das Geheimnis, dass da etwas im Dunkeln neu geboren werden kann, das ist ja die Botschaft von Weihnachten. Das ist nicht diese Lichtüberflutung, sondern das ist diese tiefste Sehnsucht in unserer totalen Zerbrechlichkeit, in unserem Nacktsein, in unserem Verwundetsein, da aufgehoben zu sein, umarmt zu werden. Ich hatte als Bundesjugendseelsorger in der Schweiz im Flüeli Rampft, das gibt es bis heute, ein Rampftreffen, wo am 4. in der Nacht zum 4. Advent kamen da über 4000 Jugendliche zu diesem Niklaus und Dorothee von Flüe, die im 16. Jahrhundert gelebt haben. Und ich durfte mit ihnen Gottesdienst feiern. Und ich habe ganz inbrünstig dieses Lied aus dem evangelischen Kirchengesangbuch gesungen, weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein. Diese unglaubliche Hoffnung. Und zugleich muss ich mir im rückblickend eingestehen, dass ich eine panische Angst hatte vor der Nacht. Ich hatte eine Angst, im Abfalleimer zu landen, weil ich ja bis dahin eben nicht getraute, zu meiner tiefen Sehnsucht zu stehen, einen Mann lieben zu dürfen und von einem Mann geliebt zu werden. Und meine Seele eben, die schrie immer lauter durch psychosomatische Signale, durch eine wochenlange Schlaflosigkeit und ich habe am Anfang immer noch mehr gekämpft, habe gedacht, das kriege ich alles wieder auf die Reihe, bis ich dann eben in dieser unendlichen Erschöpfung, im Nachhinein kann ich sagen, es ist ein unglaublicher Hoffnungsfunke in meinem Leben, kurz vor Weihnachten, das möchte ich wirklich niemandem empfehlen und zumuten, kurz vor Weihnachten die Stelle als Bundesjugendseelsorger zu kündigen, weil ich gespürt habe, jetzt steht eben die spirituelle Dimension der Nacht an. Und ich habe das dann dank der geistlichen Begleitung eines Benediktinermönches, eben da kommt man alleine nicht weiter, der auch ein kompetenter Psychotherapeut war, konnte ich diese neue Dimension der Nacht entdecken, indem ich eben der mystischen Tradition begegnet bin, in der Lachen und Weinen, Licht und Dunkelheit, Helle und Dunkels, Hoffen und Zweifel nicht mehr voneinander getrennt werden. Und das war wie ein wunderbares Glas Wasser in einer unendlichen Wüstenwanderung, wo ich gedacht habe, ich sterbe in dieser Erschöpfung. Viele von Ihnen wissen es, die meine Bücher kennen, und ich wiederhole es doch immer wieder, weil da diese große Dankbarkeit ist. Der Weggefährte von Teresa von Avila, Johannes von Kreuz, dieser spanische Mystiker, der spricht von der dunklen Nacht der Seele. Und das war für mich Balsam. Und er sagt, auch das darf sein. Auch wenn man intensiv Gott sucht, kann man in eine dunkle Nacht der Seele geraten. Gottes Nähe und Gottes Ferne sind ganz nahe beieinander. Und das war in meinem leistungsorientierten religiösen Unterwegssein, war das einfach eine unglaubliche Oase, die mir so viel Kraft geschenkt habe. Und als ich dann in der Biografie von diesem Juan de la Cruz entdeckt habe, dass er das nicht einfach so sich ausgedacht hat, sondern er selber hat eine psychisch-physische Grenzerfahrung erlebt, weil er sich im 16. Jahrhundert, genauso wie meine Freundin Teresa von Avila, für Reformen in der Kirche eingesetzt hat. Und da haben, man muss sich das mal vorstellen, seine eigenen Klosterbrüder haben ihn in seinem Kloster, also in seinem Zuhause, in ein dunkles Loch gesperrt, 9 Monate lang, wo nur immer am Morgen ein kleiner Lichtstrahl hineinkam. Und er hätte daran sterben können. Und daraus, und darum bin ich so angetan von dieser spirituellen Kraft, aus dieser Schreckenskammer hat Johannes von Kreuz wunderbare Hymnen an die Nacht geschrieben. Meine Lieblingssängerin Lorena McKennitt hat eines dieser Lieder vertont, das ich auch die ganze Adventszeit immer wieder höre. The dark night of my soul. The night will be my guide. Lorena McKennitt singt, die Nacht ist auch meine Begleiterin. Und das kennen Sie vielleicht auch aus einem Lied aus der See. Des Nachts, wenn ich gehe, ist nur noch die Sehnsucht mein Licht. Auch wenn ich nichts mehr weiß, wenn alles verdunkelt scheint, trau deiner Sehnsucht und mach dich auf den Weg, ohne zu wissen, wohin der Weg dich führt. Viele biblische Weggeschichten, wenn ich denke an Sarah und Abraham, die erzählen, geh auf den Weg, den ich dir zeigen werde. Das ist Advent, wieder den Mut zu haben. Und wir leben ja so in einer unglaublichen Zeit der Ungewissheit, des Umbruches, wo vieles, was ich gedacht habe, das wird nie mehr passieren, jetzt wieder an mich herangekommt. Und darum ist das für mich eine Lebenshilfe. Und es mag jetzt vielleicht dramatisch tönen, wenn ich Ihnen sage, ich sage es aber ganz bewusst, mystische Texte haben mir das Leben gerettet. Natürlich brauchte ich auch Psychotherapie. Ich brauchte eine Atemtherapeutin. Ich hatte das Glück, die eine oder andere Freundin zu haben. Das sind dann am Schluss ganz wenige, die mich begleitet haben. Aber entscheidend war, dass ich meine Dunkelheit auch spirituell deuten konnte. Und darum sage ich, mystische Menschen haben mir das Leben gerettet. Ich brauche psychologische, philosophische, kulturelle. Ich gehe ja ins Kino, viele von Ihnen wissen es. Aber wenn ich mein Leben nicht spirituell deuten kann und vor allem auch, wenn ich meinen Weg durch die Nacht nicht spirituell deuten kann, dann bleib ich auf der Strecke. Und deshalb kann ich so dankbar versöhnt auf mein Leben zurückblicken, weil seit über 30 Jahren diese Frauen und Männer mir Mut machen, eben diesen unseligen Dualismus, wo wir uns in einem Glückswahn, in einem Lichtwahn uns verlieren, der wird aufgebrochen. Und dann kommt diese unglaubliche paradoxe Sprache, wo unser Verstand völlig durchdreht. Und das ist eben manchmal gut so. Die Nähe zu einem buddhistischen Koan ist dann voll da. Dann wird gesprochen, dann wird gesagt, es gibt ein schwarzes Licht. Dann wird gesagt, mach dich auf den Weg, es ist ein wegeloser Pfad. Stellen Sie sich mal Advent vor, als wegeloser Pfad. Aber manchmal denkt man, völlig durchgeknallt. Wie soll das gehen? Ja, nur im Gehen. Da wird von einem beredten Schweigen gesprochen. Da wird von einer heiligen Unruhe gesprochen. Ja, und darum sind diese mystischen Frauen und Männer mir zu Freundinnen geworden. Und wissen Sie, das Tolle daran ist, ich habe echt nie Terminschwierigkeiten mit ihnen. Ich schicke eine SMS an Teresa von Avila und heute Nachmittag hat die Zeit für Kaffee mit mir. Das war meine große Erleuchtung in meiner Erschöpfungsdepression, wo ich mich so abgewertet habe, wo ich noch nicht die Kraft hatte, Ja zu sagen zu meiner homosexuellen Begabung, zu entdecken im 5. Jahrhundert Dionysius Areopagita, der sagt, Gott ist auch in der Finsternis zu sehen. Je näher wir Gott sind, desto karger werden unsere Worte. Je näher wir Gott sind, desto karger werden unsere Worte. Ich als sprachgewandter Mensch konnte über 5 Monate kein Gebet mehr laut aussprechen. Und das war bittere, harte Lebensschule. Aber ganz tief habe ich erahnt, und dafür bin ich unendlich dankbar. Wenn ich das aushalte, dann wird aus dieser Sprachlosigkeit eine neue Sprachgewandtheit entstehen. Und so ist es dann in meinen unendlich vielen Büchern wirklich entstanden. Beim Brechen des Brotes im Abendmahl, ich war so tief angerührt, weil ich da endlich meine Zerbrechlichkeit nicht mehr abgewertet habe, dass ich konnte nicht mehr sprechen. Und das war hart. Und zugleich, dank der Ermutigung von so vielen spirituellen Menschen, halte es aus. Such dir ein paar Verbündete und bleib dran. Und vor allem, bleib gut mit dir. Bleib auch mit dir befreundet. Johannes Tauler, geh zugrunde. Das ist nicht das Schlimmste, was dir passieren kann. Geh deiner Angst auf den Grund. Mechthild von Magdeburg, diese Begine. Nun handelt Gott wunderbar an mir. Wir sind immer schon umgeben von seinem großen Segen. Da mir seine Abwesenheit lieber ist als er selbst. Unglaublich. Wie kann man sowas sagen? Wenn Gott doch so nah ist, wie kann man seine Abwesenheit mögen? Das sind alles so Worte, die ich dann versuche hineinzuweben in das existenzielle Suchen von mir und vielen Menschen. Und das hilft mir viel mehr, als einfach so schnell zu sagen, alles gut, Kopf hoch, das Leben geht weiter. Natürlich geht es weiter. Die Frage ist, ob wir es trennend, dualistisch, wertend weitergehen lassen oder ob wir neu das Miteinander integrieren. Die kleine Therese von Lisieux, man redet ja von der großen Teresa von Avila, die kleine Therese von Lisieux, mit 24 Jahren ist sie unter großen Schmerzen an Tuberkulose gestorben. Wir haben wunderbare Texte von ihr, wo sie die tiefste Verbundenheit mit Gott ausdrückt. Und ich bin ihr unendlich dankbar, dass sie eben auch schreibt, wenn sie wüssten, in welche Finsternis ich versunken bin, in ihrem Schmerz. Und auch Mutter Teresa, ich habe immer wieder gehört, dass sie, was die alles bewirken kann, aber sie war mir irgendwie wie nicht erreichbar. Und als ich dann hörte, dass sie in ihrem spirituellen Tagebuch schreibt, Gott hat sich von mir entfernt, monatelang. Der Himmel scheint leer, wie auch meine Gebete. Dann war mir Mutter Teresa viel näher. Und das möchte ich uns hineingeben in die abendliche Zeit, dass wir unsere eigene Lehre mit zwei E, unsere Vorstellung, es geht gar nichts mehr, dass wir das nicht überspielen, sondern einander mitteilen. Und es wird eine göttliche Nähe in Beziehung mit anderen, in der Stille und in tiefer Verbundenheit mit der Schöpfung, mit den Tieren, mit aller Kreatur, die in diesem Rhythmus von Nacht und Licht sich entfaltet, weitergehen kann. Und auch die ganze biblische Tradition macht uns Mut. Denken Sie, Jonas im Bauch des Fisches. Er will seiner inneren Berufung nicht folgen. Er flieht vor sich selbst. Wie gut kenne ich das aus dem ersten Teil meines Lebens. Und dann dieses tiefenpsychologische, zeitlose Bild. Im Bauch des Fisches erst kommt er bei sich an, in der Dunkelheit, und wird wie neu hinausgeworfen, wie neu geboren. Das ist ja Weihnachten. Maria von Magdala, am Morgen, als sie da in der Dunkelheit noch zum Grab geht, Hagar, deren Augen nach einer dunklen Wüstungszeit eröffnet. Und das alles, das ist eben archetypisch, wenn wir dem Rhythmus des Atmens folgen. Das war ja auch meine unendliche Lebensschule, dass ich in meiner Erschöpfungsdepression gemerkt habe, ich atme nur bis hierher her, nur im Brustbereich. Und das tiefe Ein- und Ausatmen. Und dann ist immer ein kleiner Moment der Leere, der Dunkelheit, des Nichtwissens. Und daraus entsteht eine neue Kraft. Und damit meine ich nicht, wir sollen Leiden verherrlichen und Leiden sogar suchen. Ich will keine körperfeindliche Leidensmystik. Aber wenn ich zurückschaue auf mein Leben, versöhnt zurückschaue, dann sage ich, die Liebe und das Leiden, das sind die großen Verwandlungskräfte. Und ich freue mich halt unendlich, das ist Happy Hour in meinem Leben, wenn viele Dichterinnen und Dichter eben die Nacht als ein Ort der Offenbarung, wenn wir den Mut entfalten. Rainer Maria Rilke, der sagt, ich glaube an die Nächte, ich stehe zu meinen Dunkelstunden. Hilde Domin, die immer wieder sagt, ich suche eine zärtliche Nacht auf. Nelly Sachs, die sagt, ich will mich immer wieder von der Nacht in Besitz nehmen lassen. Paul Celan, ich will von Dunkel zu Dunkel leben. Erich Fried, der den Arm um die Nacht legt. Ja. Ich sehe, dass meine Schweizer Uhr so schnell tickt. Ich könnte Ihnen jetzt bis Mitternacht noch unendlich viele Beispiele erzählen, Ich versuche es eben zu verdichten, wie das so zu einem Online-Vortrag gehört. Und weil Sie ihn ja nochmal wieder anschauen können, und mein Wunsch ist auch, dass Sie das dann eben mit anderen auch nochmal anschauen können, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um noch viele andere Impulse zu haben, die mir noch nicht gekommen sind, die Sie weiterführen können durch Ihre Lebenserfahrung, aber dass wir eben wieder einander diese Angst vor der Nacht nehmen und uns ermutigen, da hineinzugehen. Die Dunkelheit hilft dem Licht und das Licht hilft der Dunkelheit. Und für mich bedeutet das alles, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, das ist für mich natürlich eben zuerst mal zutiefst persönlich, aber ich habe es schon anklingen lassen und möchte jetzt noch mal zum Schluss auch thematisieren, das ist für mich zutiefst politisch. Wenn ich eben dieses trennende, wertende, dualistische Denken versuche zu verwandeln, dann hat das für mich etwas ganz Zentrales zu tun, echten Frieden auf dieser Welt zu schaffen, der in mir selbst beginnt. Ich kann Ihnen sagen, die Gewinne von allen diesen rechtspopulistischen Parteien in vielen Ländern übers Wochenende in Rumänien, ich halte das manchmal fast nicht aus. Ich denke, mein Gott, wann lernt die Menschheit aus ihrer Geschichte? Es sind für mich so ernüchternde Rückschläge und ich spüre, wie so eine diffuse Angst, eine Ohnmacht, eine Frustration, Wut, Trauer, Resignation mich umzingeln will. Und wenn ich nichts weiß, dann weiß ich eines. Wenn ich gegen diese Gefühle ankämpfe, dann werden sie noch stärker. Und das gilt für mich auch für den ganzen politischen Diskurs. Ich suche da immer noch nach Worten. Ich will diese Ungerechtigkeit, diese 35 Kriege, will ich auf keinen Fall fatalistisch hinnehmen. Und ich will mich nicht daran gewöhnen, die prophetische Tradition, in der ich verwurzelt bin, und die Lebensschule meines Lebensfreundes aus Nazareth verbietet mir das. Ich will mich da hineinbegeben. Und ich frage Dietrich Bonhoeffer immer wieder, wie soll denn das gehen, Widerstand untergeben? Ich kann doch das nicht akzeptieren. Aber zugleich, wenn ich mich nur immer auflehne, dann wird die Angst und dann verliere ich die Kräfte, mich für etwas Positives einzusetzen. Wenn ich mich immer nur triggern lasse von diesen Politikern, die populistisch, rassistisch reden, dann verliere ich immer mehr die Kraft, mich mit anderen zu verbinden. Und darum ist für mich die Adventszeit so hochaktuell, weil ich einfach uns wünsche, dass wir da miteinander das aushalten. Ganz persönlich, aber auch in unserer schwierigen Umbruchszeit, in der wir im Moment leben, und dass wir da Schritt für Schritt vielleicht eben nicht schnelle neue Lösungen finden, die wird es anscheinend im Moment nicht geben. Aber es geht darum, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht klein beigeben, dass wir nicht in diese Ohnmachtsfalle tappen, eh nichts machen zu können. Und da ist für mich natürlich Weihnachten, wenn ich das jetzt ganz kindlich einfach sage, wirklich das große Hoffnungsfest. Gott wird Mensch in einem besetzten Land. Hätte Gott gewartet, hätte er sie gewartet auf ideale Bedingungen, dann würde sie er noch heute warten? In eine Unrechtssituation wird ein zerbrechliches Kind geboren, das uns ein Stück Himmel eröffnen möchte, das uns die Bergpredigt schenkt und eben uns anfreunden möchten, mit trauern können, mit Mitfühlen sein können, indem wir eben das Schwere benennen und zugleich immer wieder der Kraft des Samenkorns vertrauen in den Worten von Jesus von Nazareth, wenn das Weizenkorn nicht stirbt und in die Erde fällt, in das Dunkle, dann wird es keine Frucht bringen. Ich habe in einem kleinen Eschbacher Minibüchlein, habe ich eben so Friedensmeditationen in dieser Haltung geschrieben. Entdecke dein inneres Friedenslicht, das dich ermutigt, gut mit dir selbst zu sein. Blicke auf dein inneres Friedenslicht, das dich bestärkt zur Annahme deiner Gegensätze. Erkenne dein inneres Friedenslicht. Es gibt keinen gottlosen Menschen. Kein Mensch kann Gott loswerden. Unermüdlich an das Gute im Menschen zu glauben, hat für mich etwas zu tun, eben miteinander auch wieder die spirituelle Dimension der Dunkelheit zu erleben. Und ganz konkret, Sie kennen es von meinen vielen Büchern, wenn ich all meine, ich bin mir auch bewusst jetzt im Reden, all diese verdichteten Worte, wenn ich die dann nicht konkret im Alltag wieder so verorten kann, dann bin ich nicht zufrieden mit mir. Ich mache ja den Menschen immer wieder Mut, schließe die Augen, um klarer zu sehen. Das ist die Umschreibung vom griechischen Wort myein, Ursprung des Wortes Mystik. Ganz konkret, Adventszeit ist nicht Stresszeit. Wir haben die Wahl, uns zu entscheiden, ob wir uns stressen lassen oder ob wir uns eben in diese Stille hineinführen lassen möchten. Ganz konkret, immer wieder einen Moment die Augen schließen, Kontrolle aufgeben, um klarer zu sehen. Ich wünsche uns, dass der Adventskranz, das Adventsgesteck, dass wir wirklich da wieder in diese unendlich tiefe Symbolik hineingehen. Nur eine Kerze und dann alle anderen Lichter löschen und uns freuen an dieser Kerze und die Dunkelheit auch begrüßen und sehen. Und ich mache jetzt schon Mut, die Kraft der 12 heiligen Nächte zu entdecken. Ich habe das schon mehrmals in meinen ersten Advents- und Weihnachtsbüchlein beschrieben. In den 12 heiligen Nächten, also vom 26. Dezember bis zum 6. Januar, mit anderen, mit einer Laterne unterwegs zu sein, im Wald, in der Bewegung, die Bewegung in der Körperlichkeit eben hineinwachsen in dieses Geheimnis der Nacht und dann abwechslungsweise einen Moment mit der Laterne unterwegs sein und einen Moment das Licht löschen und ohne Laterne unterwegs zu sein. Um unter anderem den Sternenhimmel, wenn es ihn dann geben wird, eben zu bestaunen können. Und wo ich das erste Mal in einem Buch geschrieben habe, in den 12 heiligen Nächten immer wieder, da habe ich geschrieben, immer wieder 30 Minuten auch in der Dunkelheit unterwegs sein, dann hat mein Lektor mir geantwortet, totale Überforderung für die Lesenden. Und ich musste so schallend lachen, wo er das geschrieben hat. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, ja, wo kämen wir hin, wenn wir einander nicht nicht fördern und auch ein bisschen überfordern würden, wenn wir uns eben auch was zumuten würden. Und das habe ich auch versucht, jetzt heute Abend wieder so ganz verdichtet, existenziell, aufgrund von meiner Lebenserfahrung, aufgrund von der Begegnung mit unendlich vielen Menschen, für die ich einfach so dankbar bin, ihnen das zu entfalten. Und ich freue mich jetzt eben auf das gemeinsame Gespräch, auf die Fragen, die im Chat aufgetaucht sind, die jetzt durch das Gespräch mit Wolf Südbeck-Bauer entstehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
So, herzlichen Dank, Pierre, für deine Ausführungen, für deine Vertiefung, für deine Spiritualität der Dunkelheit, für die Darlegung von dem, was für dich The Sounds of Silence bedeutet. Ich möchte gar nicht lange um meine eigenen Fragen rum studieren. Ich möchte gleich Fragen aus dem Chat weitergeben. Ich habe, während du vorgetragen hast, ein bisschen beobachtet, was hier so für Fragen im Chat aufgetaucht sind. Deswegen möchte ich gleich eine Frage weitergeben. Da wurde gefragt, Gott wird Mensch in einem besetzten Land. Was bedeutet das denn heute? Und daran angeknüpft war noch eine Frage, wenn es heißt, in der Weihnachtsliturgie, als es Friede war auf Erden, ist das nicht ein Widerspruch?
Ja, es ist ein Widerspruch. Aber eben, man kann ja diese Weihnachtsgeschichte oder diese heilige Familie, da ist ja heute wieder so eine Tendenz eben, das alles so zu verniedlichen. Und sie haben keinen Platz gefunden. Sie sind dann eben nicht in einem Palast gelandet, sondern sie sind am Rand. In einem Stall geschieht diese Geburt. Also, und der Rand wird zur Mitte, da sind wir eben im Paradox. Und Frieden entsteht, wenn wir eben diese Gegensätze aufheben. Und das klingt so wunderbar in der Weihnachtsbotschaft an. Und es ist eben ganz wichtig, dass wir eben diese Texte nicht so verniedlichend und so zuckersüß einfach lesen, wie es eben heute in der ganzen Konsumwelt wird ja das alles nur noch so zuckersüß weitergebracht. Und das ist halt ein unendlicher Verrat auch an dieser Geschichte, weil das sind. Kurz nach der Geburt ist Josef, Maria und Jesus, das sind Menschen mit Migrationshintergrund. Sie sind auf der Flucht. Es ist eine lebensbedrohliche Situation. Und da hinein wird eben gesprochen, dass unglaublich hart ist, das auszuhalten. Und zugleich wird da eben gesprochen, Weihnachten bedeutet, immer wieder uns zu erinnern, wir sind mehr als Ungerechtigkeit. Wir sind mehr als all die Grausamkeit. Es geschieht so viel Gutes. Wir können einander Licht sein, aber nicht auf Kosten, indem wir das eben, wie ich es vorhin gesagt habe, fatalistisch einfach hinnehmen und sagen, ja, so ist halt das Leben, sondern dass wir kämpfen für Frieden. Und zugleich, dass wir eben nicht meinen, wir im Jahr 2024, wir seien jetzt nur wir seien in einer ganz schwierigen Zeit.
Daran anschließend schließt sich eine Frage aus dem Chat auch noch wieder an, und zwar, was ist denn dann das Böse? Wenn Gott eins ist, wird gefragt, dann gehört es doch dazu, das Böse, oder nicht? Es geht um das dualistische Denken.
Ja. Oh, das
Eine
fängt schon
schwierige
so gut an
Frage.
mit diesen Fragen.
Ja. Ja, das ist eine
Eben
Kraft.
das, also, oder für mich ist eben dadurch, dass wir in meiner begrenzten Denkkategorie kann ich liebend sein. Wir Menschen sind ja liebbegabte Wesen. Also wir sind begabt, dass wir liebende sein können. Und Liebe hat immer was mit Freiheit zu tun. Wenn ich nicht ohne Freiheit kann ich nicht wirklich lieben. Liebe kann man nicht verordnen. Und das heißt, wir Menschen haben eben diese Möglichkeit, uns gegen das Gute aufzuwenden. Und das ist ja das, worunter ich immer wieder so leide. Ich habe es ja heute jetzt versucht, eben auch so pointiert zu sagen, es gibt keinen gottlosen Menschen. Und das heißt, in jedem Menschen, ich kann nicht von Gott reden und nicht denken und nicht glauben, dass in jedem Menschen ein göttlicher Funke ist. Aber es gibt eben diese Realität. Und mystische Frauen und Männer erzählen immer wieder davon, dieser Funke kann zu betoniert sein. Es kann eben nur das Böse, das Machtgehabe, die Gewalt kann total den Übergriff sein von Menschen. Und darum entsteht so viel Grausamkeit. Und das hat etwas mit der Freiheit zu tun. Und darum geht es darum, dass wir einander und dass die Propheten, darum werden ja in der Adventszeit diese alten prophetischen Texte gelesen, die sind alle in einer Unrechtsstruktur entstanden. Das war nicht die schöne, heile Welt oder die gute alte Zeit, sondern das waren grausame Zeiten. Und da haben diese Prophetin gesagt, Schwerter können zu Pflugscharen umgewandelt werden. Das Kalb wird neben dem Löwen sein. Also die Einladung, das eigene Böse, die Gewaltstruktur in uns zu erkennen und ihr aber eben auch Grenzen zu setzen. Ja, vielleicht so.
Wie kann jemand, der oder die von dunklen Depressionen betroffen ist, diese Gestalt in Schwarz als Gast bei sich am Tisch begrüßen in seinem Inneren? Das korrespondiert mit einer Frage hier im Chat. Oh, jetzt wird sie gerade hochgeschoben. Moment. Da hat jemand eine depressive Freundin, die tagtäglich darauf wartet, auf ein kleines Licht von der Freundin. Und diese Freundin merkt sie, die besucht sie offenbar täglich. Und ich merke, sie will nicht wirklich der Dunkelheit, will sich nicht wirklich der Dunkelheit in sich selbst stellen. Was würdest du empfehlen? Wie kann sie der Freundin ein kleines Licht sein, ein kleines Licht bringen am Tag?
Eben, ich
Wie?
habe es ja versucht aufzuzeigen, das ist mir ja ganz wichtig. Ich versuche, wie das auch Viktor Frankl tut, dieser hochbegabte Psychologe, der das Konzentrationslager überlebt hat, und sagt, und trotzdem Ja zum Leben sagen. Es geht darum, eine Sinnspur ganz, ganz zaghaft freizulegen. Und wenn Carl Gustav Jung sagt, die Gestalt in Schwarz, lade sie ja ein an deinen Tisch, dann kann das ein monatelanger Weg sein. Als ich noch panische Angst hatte vor der Nacht, dann haben mich diese Worte nicht erreicht. Aber ich finde, sie sollen trotzdem ausgesprochen werden, aber immer in der Haltung, dass das eine Möglichkeit ist. Und dass wir die anderen nicht einfach retten können oder dass wir ihnen da eben zu schnell Ratschläge geben. Darum, mir hilft eigentlich immer am meisten, dass ich sage, mir hilft das. Magst du vielleicht darüber nachdenken, oder? Und dass man jegliche gut gemeinte Lebenserfahrung, wie jetzt das Dunkle will uns etwas sagen, aber wenn ich an die Menschen denke, die eben Depression wirklich als unglaublich harte Krankheit, wo einige es nicht mehr aushalten und dann eben auch sterben, oder? Da kann das unglaublich schwer sein. Und das ist für mich ja die Härte des Lebens. Und trotzdem möchte ich eine Sinnspur öffnen und trotzdem möchte ich einander ermutigen, dass wir versuchen, das auszuhalten, indem wir eben nicht zu schnell Ratschläge geben, sondern einfach da sind und das aushalten. Und dass wir dann dem Gefühl, ich kann ja nichts tun, dass wir dem nicht so eine Macht geben. Wir können sehr viel tun, wenn wir auch meinen, wir können nichts tun, wenn wir dabei bleiben.
Ist diese bloße Präsenz, das einfache Dasein, das nicht von der Stelle, von der Seite weichen, ist das schon eine Hilfe?
Ich finde das, ich habe das erlebt oder ich habe das auch mit meinem Lebensgefährten, der ist ja an der Dialyse und wir haben nächtelang, haben wir miteinander wieder schlaflose Nächte, wochenlang ausgehalten. Und für mich war das ein Strohhalm, wenn ich es jetzt, es war vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ich habe einfach gemerkt, da bleiben und mir zu sagen, es stimmt nicht, wenn in mir die Gedanken kamen, eben diese lähmenden Gedanken, ich kann ja eh nichts machen, oder? Und das ist ja die Tragik, dass viele, das erzählen mir immer wieder Menschen in der Not, auch Menschen, die ganz bewusst dem Sterben entgegengehen, dass viele Freundinnen und Freunde sie nicht mehr besuchen, weil sie meinen, ja, weil sie spüren, ich kann jetzt da nicht hingehen und sagen, im Frühling bist du wieder gesund. Und weil das eben so, das ist so der Zeitgeist, immer gleich eine Lösung haben oder immer wieder meinen, man müsste alles erklären können. Und ich ermutige zu diesem Mitgefühl und der Atem, eben da ganz bewusst drauf zu achten und vielleicht auch eben miteinander die Musik kann eine Hilfe sein, miteinander fragen, welche Musik hörst du, was würde dir gut tun? Und aber ich mache einfach Mut und das ist ja eigentlich die Botschaft von heute Abend, oder? Wenn ich einen anderen Zugang zur Ausweglosigkeit in mir finde, dann ist mein Zusammensein mit einem Menschen, der sich jetzt in einer ausweglosen Situation, dann ist das nicht einfach nur hoffnungslos. Ohne dass das ein Patentrezept ist. Ich möchte vielleicht hier noch kurz einblenden. Ich bin jetzt ein bisschen frech, aber darf ich euch auch sein? Ich
Heute
habe
Abend darfst du
zufällig
frech sein.
jetzt, also ich freue mich, dass da so viele Meldungen kommen im Chat. Ich bin also wirklich berührt. Und da schreibt jemand, ist es nicht überheblich, dass wir Christen, also
Nein,
ich habe das jetzt
wenn
zufällig
wir
auch
als
gesagt,
Christ, ich habe die
da
Frage
muss
auch
ich was
aufgeschrieben.
sagen. Ist es nicht überheblich, wenn wir als Christen Gott so absolut für uns in Anspruch nehmen, wenn wir sagen, er sei in Jesus zu uns gekommen? Und dann muss ich sofort sagen, danke für diese Frage, aber so verstehe ich das nicht. Gott ist auch in Jesus zu uns gekommen. Und Und er ist in der buddhistischen Tradition, ist er da, in der jüdischen und nicht einmal nur in den großen Religionen, in den indigenen People, in der schamanischen Tradition. Also ich kann nicht von Gott sprechen, wie von einem Menschen, den ich liebe, wenn der nicht unendlich weit sich in der einen unendlichen Vielfalt wird, er oder sie, indem ich dann eben auch immer weiblich spreche, will ich schon aufzeigen, dass es eine totale Verengung ist und eine Anmaßung eines Patriarchats von Männern, die ihre Macht nicht teilen wollen, wenn sie genau wissen, wie Gott ist. Und das ist eben die Dunkelheit, wenn eine Marguerite Porret sagt, das Nichtwissen, und das meint sie auch, das Nichtwissen von Gott, das gibt der Seele neuen Raum. Ich kann als christlicher Mensch sagen, mich rührt das an, dass Gott in der Zerbrechlichkeit auf die Welt kommt und nicht als Macho-Mann. Aber das ist die christliche Spur und Gott sei Dank gibt es viele andere Spuren, weil nur in der Vielfalt können wir das Verbindende entdecken.
Stichwort Zerbrechlichkeit. Da möchte ich gerne nochmal einhaken und fragen, wie kann jemand, der oder die in die Mühlen der Arbeitswelt so fest eingetappt ist, dass er kaum mehr Zeit hat für sich und seine Seelenleben, wie kann jemand, so jemand seine Lebensfreude und seine Zerbrechlichkeit spirituell vertiefen? Gibt es dafür, hast du dafür ein Rezept oder hast du dafür Ratschläge?
Ich möchte keine Ratschläge haben und Rezepte schon gar nicht. Ich möchte einfach Mut machen und ich stehe, oder mein Weg steht ja auch für diese Lebenserfahrung von unendlich vielen Menschen, auch unendlich viele Künstlerinnen und Künstler, dass ohne einen Leidensdruck eben leider so wenig Verwandlung geschieht. Und darum habe ich heute ja, ich hoffe, Sie haben es gemerkt, ich habe gesagt, ich will keine körperfeindliche Leidensverherrlichung. Aber es ist auch eine Realität, dass wir uns ohne Leiden, ohne Druck leider so wenig verwandeln lassen, oder? Und dann betone ich es zugleich eben. Die Liebe ist auch eine Verwandlungskraft. Und mit der Liebe meine ich das Staunen. In der Härte dieser politischen Situation versuche ich jeden Tag zu danken für all das Gute. Und das fängt für mich an. Ich danke dem Buschauffeur. Ich danke der Frau an der Kasse. Dankbarkeit ist ein Schlüssel. Aber es ist leider, ich wünschte mir, dass es anders ist, dass Menschen eben erst, wenn der Druck so groß wird, etwas an sich geschehen lassen. Und ich möchte das vermindern, indem ich eben zu einem Bewusstseinswandel aufstehe. Aber ich muss jetzt ein bisschen ausholen, weil ich das halt so eine zentrale Frage empfinde oder so viele Menschen haben, weil ich so in meinem Burnout das ausführlich beschreibe, in meiner Autobiografie, haben mir viele junge Männer geschrieben, Familien, auch Mütter, irgendwie soll das gehen. Ich bin alleinerziehende Mutter, ich versuche die drei Kinder irgendwie auf die Reihe zu bringen oder eben. Ich möchte ein toller Papa sein, ich möchte ein toller Liebhaber sein, ich möchte beruflich weiterkommen. Und wo soll da noch ein Zeitfenster für meine Life Balance sein, oder? Oder für meinen spirituellen Weg? Und ich möchte sagen, such dir Verbündete Und so wie du es jetzt, Wolf, in der Frage geschildert hast, würde ich sagen, such dir Hilfe, oder? Weil das ist ja das ist ja dann jetzt eben auch diese lähmende Dunkelheit. Wenn du einfach denkst, ich komme da nicht mehr raus. Und wenn man voll oder wenn man im Hamsterrad drin ist, ich weiß, wovon ich rede, Alkoholik. Wenn man da drin ist, da sieht man die Möglichkeiten nicht. Und man ist eben gefangen in diesen sogenannten Glaubenssätzen, ich kann nichts machen und es geht eh nicht. Und man sucht die Schuld immer nur bei den anderen. Und also da braucht man Unterstützung. Und darum sage ich auch, geh in Selbsthilfegruppen. Oder wenn Männer sagen, dieser wirtschaftliche Druck ist so massiv, oder? Dann sage ich, Timeout statt Burnout, such dir Verbündete, weil das ist ja eigentlich eine der Fallen, würde ich jetzt auch sagen, des kapitalistischen Systems, oder? Jeder muss das alleine schaffen und wer es nicht schafft, oder, der ist halt selber schuld, oder? Und das sind so strukturelle, lebensfeindliche Kräfte, da können wir alleine nicht durch. Und ich sehe eben die Spiritualität auch als meinen Auftrag, den Menschen Mut zu machen, lass dich nicht im Stich.
Wo sind solche Verbündete zu finden? Auch um Verbündete zu finden, braucht man einige Zeit. Sind ja auch nicht so da.
Ja, also ich würde sagen, ja, ich lese alle 2 Wochen Public Forum. Ich bin jetzt nicht bezahlt, um Werbung zu machen, aber das tut mir gut, weil da finde ich immer wieder geerdete Beispiele von Menschen, die Ohnmacht durchbrochen haben. Und das ist wirklich ein Gebot der Stunde. Ich kann heute, wir haben mit Internet, wir haben so viele Möglichkeiten, eben da eben eine, oder ich kann eine Chatgruppe finden, oder ich kann und das ist eben, das ist ja heute die große Falle, zu sagen, ich habe keine Zeit. Und wenn jemand mit diesem Mantra durchs Leben geht, dann ist es halt ganz schwierig. Und darum ist ja, war ja eigentlich, oder ursprünglich war die Adventszeit, das war ja auch eine Zeit, wo man eben auch ein bisschen aufgerüttelt wird und wo man eben sagte, oder jetzt eben nimm dir jetzt diese Zeit und ich würde das auch heute Abend sagen, so wie ich es erlebt habe. Ich habe wochenlang in meiner Burnout geschrieben, ich gehe zugrunde und das war die negative Schleife und dann kommt dieser Weggefährte von Meister Eckhart Johannes Tauler und sagt, so habe ich es empfunden, verdammt nochmal, jetzt ist Schluss mit diesem Gejammer, geh mal deiner Angst auf den Grund. Und erzähl mal deinem Kumpel oder deinem besten Freund oder sag mal deiner Partnerin, hey, wie kann ich da was verändern, wenn ich jetzt dauernd sage, ich habe keine Zeit? Oder ist das wirklich so?
Also muss man sich Zeit sozusagen freischaufeln, freigraben.
Ja,
Genau.
ja.
Ich möchte mal eine kleine leichte Frage dazwischen schieben,
Schön.
um für uns alle ein bisschen durchzuschnaufen. Es wird nämlich im Chat gefragt, welches Buch von Teresa von Avila du als empfehlenswert bezeichnen würdest.
Oh.
Ja, es gibt ja, glaube ich, nicht so viele von
Es
Teresa
gibt,
von
ich empfehle
Avila.
immer noch oder so eine Sammlung. Im Herder Verlag gibt es immer noch so eine kleine Sammlung von ausgewählten, eher einfachen Texten mit diesem wunderbaren Zitat von ihr. Das hat sie wirklich gesagt. Ja, ich bin ein Weib und obendrein kein Gutes. Und das ist ein totaler Angriff an diese Männerwelt, oder? Sie hat sich ja stark gemacht für die Frauen in Zeiten der Inquisition. Also das war lebensgefährlich für sie, oder? Und bei ihr lerne ich auch etwas, der Humor. Also das habe ich jetzt zum Glück, sagst du was jetzt mal was Leichtes, oder? Humor. Warum gucke ich mir immer wieder Charlie Chaplin-Filme an, oder? Weil die das Dunkle, diese kleinen Menschen, die da wirklich sind, die Liebe zu den kleinen Menschen, die Charlie Chaplin ans Licht holt. Also für mich gibt es nichts Spirituelles. Und wie gelingt das auch mit Humor? Also das muss jetzt schon nochmal gesagt werden heute Abend. Und das ist ja dann unglaublich, dass dann Viktor Frankl, ich habe ihn vorhin erwähnt, der das Konzentrationslager überlebt hat, der ein Leben lang immer wieder große psychologische Weisheiten eben auch mit Humor sagt. Zum Beispiel, auf das Beispiel, wenn jemand immer wieder sagt, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, oder? Dann würde Viktor Frankl sagen, auch von dir selber musst du dir nicht alles gefallen lassen. Und damit will er irgendwie dieses Festgefahren sein, oder? Das ist ja auch etwas, was zu unserem Menschsein gehört, dass wir uns dann in etwas verbeißen. Das will er irgendwie durchbrechen. Und das hat eben auch Teresa von Avila, hat das wunderbar entfaltet. Ich wiederhole nochmal den Titel des Buches: Ich bin ein Weib und obendrein kein Gutes. Das würde ich jetzt so sagen, wenn jemand so einen Zugang zu ihr finden möchte.
Ich bin ein Weib und obendrein kein Gutes. Hier gibt es noch eine Frage zu einem Buch, zu dem Buch. In welchem Buch von dir ist mehr über die sieben heiligen Nächte zu finden?
Die
Hier,
12 heiligen Nächte,
oder
ja.
die 12? Oh,
Das
habe
ist
ich welche
leider,
unterschlagen?
Das ist heute ja so auch schade, dass Bücher zu schnell vergriffen sind. Ich kann mich da nicht so beklagen, aber mein besonderes Weihnachtsbuch, Weihnachten meiner Sehnsucht folgen, wo ich also vom 1. Advent bis 6. Januar Advent und Weihnacht als Folge deiner Sehnsucht, da kommen die 12 heiligen Nächte vor, und das ist leider vergriffen, kriegt man nur noch antiquarisch, oder? Also ich kämpfe ja wie wild, dass man die Bücher in der Buchhandlung kauft, oder man kann ja eben auch meine Bücher handsigniert bei Publikforum bestellen. Das sind für mich wunderbare Möglichkeiten. Aber wenn halt ein Buch nicht mehr erhältlich ist, dann kann man es über eBay zum Beispiel Weihnachten meiner Sehnsucht folgen. Das wurde in mehreren zuerst als Taschenbuch, dann wieder Hardcover und ist leider immer wieder vergriffen. Ich hoffe, dass es wieder mal aufgelegt wurde. Aber in der Zwischenzeit gibt es auch, kann jetzt die Titel nicht nennen, aber es gibt wirklich vieles, wenn man das jetzt auf Internet eingeht, die 12 heiligen Nächte, dann findet man vielleicht auch noch eine aktuelle Neuerscheinung, weil die eben, das wird auch neu entdeckt. Und immer wenn so was neu entdeckt wird, da kann man natürlich sagen, ja, wieder eine neue Welle. Aber ich merke, es sind eben viele Menschen, die spüren, das ist ja eine uralte Weisheit, diese Rauhnächte. Und da könnten wir wieder was lernen, dass wir eben das Schöne und das Schwere, dass die Gewissheit und die Zweifel miteinander verbinden. Und die 12 Nächte stehen ja auch da, kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen, dass man die Träume, dass man das besonders drauf auf die Träume achtet. Und auch vor dem Einschlafen sich schon sagt, ich möchte am Morgen mich an den Traum erinnern. Und wenn ich das tue, dass man die Träume aufschreibt, oder? Es ist eigentlich genau diese Botschaft, was da so zwischen passiert. Da, wo wir eben nicht jetzt genau sagen können, ist das jetzt wahr oder ist das nicht wahr? Ein Märchen zu fragen, ist das wahr oder nicht wahr, das bringt überhaupt nichts. Sondern das Märchen möchte uns durch eine Geschichte eine Lebenserfahrung weiterbringen.
Jetzt wird hier nochmal im Chat nachgefragt, wie war der Satz von Viktor Frankl, auch von dir selber musst du dir nicht
Alles gefallen lassen. Ja,
auch
also
von
ihr
dir
sagt
selber musst du
wörtlich,
dir nicht alles gefallen lassen.
also ich habe es jetzt schon in die Du-Form umgewandelt, wörtlich sagt er, auch von mir selber muss ich mir nicht alles gefallen lassen. Und damit meint er nimmt, oder das ist für mich eben, würde ich jetzt sagen, Spiritualität, oder? Er nimmt die Wirklichkeit ernst, dass wir manchmal auf dem Schlauch stehen, wir stehen uns im Weg, wir reden uns etwas ein, oder es ist eine Konditionierung, oder? Das sagt ja schon der Volksmund. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, oder? Das sind diese lähmenden, wo man ist so und es bleibt so, oder? Und das ist für
Heulen.
mich unerträglich. Und dann kommt der Humor. Du kannst auch mit dem, wo du dich festgebissen hast, kannst du eben was machen. Und wenn du dann sogar über dich lachen kannst. Und wenn du mit Kindern unterwegs bist, dann darfst du vertrauen, die werden dir schon immer wieder aufzeigen, wo du auf dem Schlauch stehst.
So, und bevor wir so langsam Richtung Ende unserer Diskussion kommen, muss ich doch nochmal eine ernste oder eine vielleicht schwierige, ernst ist ja alles, aber eine schwierigere Frage hier aufgreifen. Es wurde nämlich auch im Chat gefragt, ist Gott selbst Licht und Schatten, gut und böse, gut und böse, Licht und Schatten, Gott selbst.
Oh,
Schon wieder so ein Hammer.
das ist, da muss ich ehrlich eingestehen, ich kann eben, also ist, also jegliche Aussage von Gott kann für mich nicht absolut sein. Das ist das Erste. Gelernt bei Meister Eckhart, sogar Gott um Gottes Willen lassen, damit er mir bleibe. Also Gott ist immer im Werden, oder? Und sogar die katholische Kirche, an der ich ja oft so leide, weil sie immer so selbstherrlich daherkommt, oder? Im Laterankonzil, 12. Jahrhundert, heißt es, alles, was wir von Gott aussagen, ist mehr falsch als richtig. Also diese furchtbare Sachen, die da geschehen sind, dass man den indigenen People in Amerika, dass man denen Gott bringen will und die getötet hat, zwangstaufen, oder? Das ist für mich alles himmelschreiend, oder? Und wir können da nur immer wieder auf die Spurensuche gehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann sagen, Gott ist Licht und Schatten. Ich kann nicht sagen, Gott ist gut und böse. Ich habe mich da aber auch zu wenig damit auseinandergesetzt. Ich reagiere jetzt, wie ich das eben versuche, authentisch, intuitiv. Ich sage allen, die jetzt zuhören, spür danach, komm mit anderen ins Gespräch. Ich kann, dass das Helle und das Dunkle im Göttlichen ist, dass das allumfassend ist, das kann ich. Aber mit Gut und Böse habe ich auch eben nicht nur mit Gott Schwierigkeiten, das ist vielleicht noch eine wichtige Ergänzung, sondern ich versuche, in meinem, gelernt auch in der gewaltfreien Kommunikation, ich versuche viel weniger mit den Kategorien Gut und Böse unterwegs zu sein. weil ich das einfach sehr gefährlich finde. Da sind die Guten und da sind die Bösen, oder?
Dann sind wir wieder beim
Und
Dualismus.
dieses Land, oder? Amerika first, oder? Wir werden es wieder, oder? Das ist für mich alles so optimierende Aussagen. Und ich versuche, aber das ist nicht einfach, weil wir sind ja so über Jahrhunderte konditioniert, oder? Ich versuche immer weniger zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Weil ich einfach merke, dass mir das nicht gut tut, in der Kommunikation nicht gut tut. Und darum, wenn ich es auf zwischenmenschliche Beziehungen nicht sagen kann, da kann ich es noch viel weniger, das kann ich jetzt eben noch viel weniger vom Göttlichen sagen. Aber ich betone nochmal, alle Aussagen müssen wieder relativiert werden. Mit Dietrich Bonhoeffer, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Wenn wir uns anmaßen, wir wissen, wie Gott ist, dann entsteht meistens Schreckliches unter den Menschen. Und das ist für mich eben das wahre Zentrum von Advent und Weihnachten. Es gebiert sich, es erwartet sich, es wird gesucht und gefunden und verloren. Das sind alles dynamische Begriffe und nicht haben Begriffe. Und jetzt auch im Sprechen merke ich, das ist mein Vertrauen, dass wir da achtsam werden, weil das hat ganz konkret mit Frieden auf dieser Welt zu tun.
Ganz zum Schluss jetzt, wir müssen auf die Zeit gucken. Es ist schon bald vorbei. Unsere Zeit läuft runter. Ganz zum Schluss nochmal die Frage: Was bedeutet heute beredtes Schweigen, heilige Unruhe, pfadloser Weg?
Eben, ja, schön, eine wunderbare Ergänzung. Das wäre dann auch ein wunderbares Schlusswort, Wort zum Dienstag. Oder, da wird das eben, oder da wird dieses Dualistische, oder? Die Ruhe ist was Heiliges und mein Unruhigsein ist was Unheiliges, oder? Das Licht tut immer nur dem Menschen gut und das Dunkle tut ihm nicht gut. Das wird aufgebrochen. Und das ist ein Markenzeichen der mystischen Tradition. Das ist interreligiös, zum Beispiel, eben wie ich es gesagt habe, die Verbindung zum Koran, dass wir nicht nur immer logisch denken, also, oder es gibt ein Totschweigen, das ist was ganz Schreckliches, wenn grausame, also sexuelle Gewalt totgeschwiegen wird von einer ganzen Kirche, oder? Das ist schlimm. Aber damit ist was anderes gemeint, beredtes Schweigen. Wenn wir intensiv schweigen zusammen, dann kann das intensivste Kommunikation sein. Ich habe in einer Gruppe 30 Tage geschwiegen, ohne dass ich wusste, wie die andere Person heißt. Ich wusste nicht, ob sie aus Basel kommt oder aus Europa oder weiß nicht.
Oder aus Afrika.
Und da ist unglaubliche Kommunikation geschehen, nur weil wir im Schweigen immer wieder beim Essen begegnet sind, oder? Und das darf nicht verwechselt werden mit Totschweigen. Und darum wird eben auch dieses, ich finde das halt super, schwarzes Licht, oder? Das geht gar nicht. Und das finde ich eben gut, dass das nicht geht, aber damit uns gesagt wird, verbinde Licht und Dunkelheit. Und das wollte ich heute Abend ein bisschen entfalten.
Licht und Dunkelheit und was bleibt, ist, der Mensch bleibt die beste Medizin für den Menschen. Ein Sprichwort, was aus Afrika, was im Chat mitgeteilt wurde. Herzlichen Dank, Pierre. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich hoffe, dass Ihnen einige Lichter in der Dunkelheit aufgegangen sind. Oder einige Gedanken zum Weiterspinnen vermittelt werden konnten, vermittelt wurden. Ich bin sicher, dass das Gespräch und die Gedanken und Überlegungen von Pierre einige zum Weiterdenken anregen, einigen Gesprächsstoff, vielleicht um den Weihnachtstisch, um den Adventstisch bei einer Kerze anregen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die vielen Zuhörenden. Und vergessen Sie den Chikore nicht.
Jetzt übergebe ich für die Schlussmoderation, für die Verabschiedung nochmal an Hans-Jürgen Günther, dem Vorsitzenden der Leseinitiative.
Ja, das bin ich nun nicht, aber der Herr Günther hatte mich gerade angerufen, weil bei ihm die Leitung zusammengebrochen ist. Der kommt nicht wieder herein, aber in seinem Sinne wollte ich mich nochmal im Namen der Leserinitiative für die vielen Teilnehmer, Zuhörer und für das Gespräch von Pierre mit dir, Wolf, bedanken. Der Vortrag, der wird in, was haben wir heute, Dienstag, Donnerstag wahrscheinlich auf unserer Webseite stehen. Den kann man sich dann nochmal anhören und anschauen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir für die Kosten für die Veranstaltung von Ihnen Unterstützung bekommen würden. Ja, in diesem Sinne, einen schönen Abend und eine schöne Woche.
Alles Gute.
Danke.
Dankeschön und auf Wiederhören.